Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast hier im Studio, Thomas Zippel. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin und danke für die Einladung.
Du hast ein Buch mitgebracht, Spielt's noch einmal Gott. Worum geht's? Kurze Plotterklärung.
Ja, das ist immer die Gretchenfrage. Es ist nicht ganz so einfach, das kurz zu fassen. Also im Prinzip ist es ein Buch mit einem religionssatirisches Buch, ein Roman mit zwei wesentlichen Schauplätzen. Das eine ist die Welt der Götter, hinter die wir so einen kleinen Kulissenblick dann erlaubt bekommen. Und das andere ist unsere wohlbekannte Erde im Jahr 2020. Und der Plot geht eigentlich im Kern darum, dass es in dieser Götterwelt eben nicht nur einen Gott gibt, sondern eine ganze Horde davon. Und dass die alle gemeinsam das Problem haben, dass sie sich buchstäblich unendlich langweilen. Und deswegen erfinden diese Götter dann einen Wettbewerb, um sich die Zeit bzw. die Ewigkeit zu vertreiben. Und dieser Wettbewerb heißt Creation Cup. Und da geht es dabei darum, dass jeder teilnehmende Gott eine Schöpfungsidee beisteuert und die dann auch ausführen muss und die wird dann nach bestimmten Kriterien bewertet. Der Schöpfer unserer Welt, also der Erde, der heißt in diesem Buch Jehova, ist eben nur einer unter diesen Gottgestalten und sein Schöpfungsbeitrag, also eben die Erde, läuft da leider nicht so erfolgreich, dümpelt so ein bisschen auf den hinteren Plätzen rum und dann droht auch noch eine Disqualifikation, weil Jehova gerne mal schummelt und das dann rauskommt. Und deswegen kriegt er sozusagen noch eine letzte Chance, so ein Relegationsspiel sozusagen, dass er nochmal einen Joker einsetzen darf. Das ist im Rahmen der Spielregeln erlaubt, um so geringfügige Probleme zu beheben, wenn es mit der Evolution mal nicht so vorangeht, wie man sich das vorgestellt hat. Und dieser Joker soll dann halt auf der Erde gefunden werden, und zwar durch Jess, den Sohn von Jehova, der uns besser bekannt ist unter seinem bürgerlichen Namen Jesus von Nazareth und schon mal da war. Aber der soll diesmal halt nicht selbst ran, sondern soll nur den neuen Erlöser oder Weltenretter finden und kurz coachen und dann wieder verduften.
Was sind die Regeln in dem Creation Cup?
Ja, da geht es in erster Linie um wesentliche Evolutionssprünge, um möglichst schnelle geistige Fortschritte der Premium-Siedler. So werden die dominierenden Arten auf den jeweiligen Planeten genannt. Und da ist halt das Problem, dass diese geistigen Entwicklungssprünge bei Jehovas Kreaturen halt sehr zu wünschen übrig lassen. Das können wir, glaube ich, auch so ein bisschen alle bestätigen. Da wäre mehr drin und deswegen gibt es halt andere Entwürfe, die weiter vorne liegen im Wettbewerb. Am Ende wird dann immer nach so einer Runde ein Sieger gekürt und dann geht es schon in den nächsten Wettbewerb mit wieder neuen Ideen. Und zunächst mal ist die Grundfrage der Geschichte, ob die Erde eben disqualifiziert wird, im Wettbewerb bleibt oder eben nicht. Disqualifikation würde dann automatisch eben auch Vernichtung bedeuten. Ja.
Und wo hat Jehova geschummelt? Was sind so seine Tricks?
Ja, Jehova hatte ja schon einmal diese Joker-Option gezogen mit Jesus. Und das ist ein mir ganz wesentlicher Gedanke, weil ich habe ja mal Theologie studiert und kenne mich das halt da ein bisschen aus mit der Entstehungsgeschichte. Dass das, was diese historische Person damals gewollt und gemacht hat, ziemlich durch die Mangel gedreht wurde, hinterher vor allem von Paulus. Und das wird in diesem Buch auch so geschildert als der große Schummel, der da passiert, dass Jehova quasi nochmal so einen Undercover-Joker hinterher schickt, nämlich diesen Paulus, der dann aus dem, was dieser Jesus eigentlich gewollt und getan hat, was ganz anderes macht, nämlich die Kirche. Ja. Und damit hat er gegen die Spielregeln verstoßen, die in diesem Creation Cup gelten. Und das soll jetzt halt korrigiert werden.
Also dann ist die Ewigkeit ist ja eh was anderes. Also der Zeitsprung zwischen Leben von Jesus und der Jetztzeit, der ist für die Götter dann auch unwesentlich.
Ja, der ist insofern nicht unwesentlich, als sich halt an dieser Zeitspanne, die aus göttlicher Sicht ja überschaubar ist, ne, also nicht so viel Positives entwickelt hat. Also auch diese ursprüngliche Absicht, also dieses gegenseitige Abschlachten irgendwie zu beenden auf diesem Planeten, was schon davor gestört hat, das hat dieser Joker ja nicht erreicht, sondern sogar mit seiner Geschichte, so wie sie dann hinterher den Leuten verkauft wurde, noch kräftig dazu beigetragen, Kreuzzüge und so weiter, ja. Und insofern hat diese Geschichte nach Jesus also für die Götter in dieser Göttervereinigung nur bewiesen, dass das eben nicht funktioniert hat und dass dieser Planet eigentlich auch nicht wirklich rettenswert ist.
Was sind da noch für andere Götter und wer ist auch die Jury, wer bewertet?
Die Jury wird in dem Buch vorgestellt als UDA, das ist die Universal Divinity Association. Da sind also alle teilnehmenden Götter drin versammelt und wir lernen jetzt ein paar von den Kollegen Jovas auch in dem Buch ein bisschen näher kennen. Da gibt es zum Beispiel seinen Erzfeind Rocco, ein Gott, der ist eher so ein bisschen bohemiermäßig lebt und die Dinge leicht nimmt und auf seiner Schöpfung geht's deshalb auch sehr entspannt zu. Da haben die Premium-Siedler relativ bald eingesehen, dass es irgendwie blödsinnig ist, im Buch heißt es, sich über das hinaus zu wünschen, was einfach nicht zu ändern ist. Und deshalb konzentrieren sie sich auf den geilen Augenblick, wie sie das nennen, und versuchen halt aus jedem Augenblick das Beste rauszuholen. Je geiler, desto besser. Und jeder soll ein Haus am Meer haben und die Fortpflanzung wird kontrolliert nach Nachhaltigkeitskriterien und so weiter. Also den lernen wir kennen. Dann lernen wir noch eine Nebenerwerbsgottheit kennen, also keiner, der im vollen Schöpferrang steht. Das ist dann Fisk, sozusagen der einzige Seelenfreund von Jess in diesen himmlischen Gefilden, mit dem er sich austauschen kann. Und ihm immer berichten kann von den Wutanfällen, die Jova regelmäßig kriegt und dann an ihm halt auslässt. Und dann gibt es auch noch andere Götter, die erwähnt werden, auch ein paar Schöpfungsbeiträge noch. Da gibt es die Göttin Emma mit einem relativ lausigen Schöpfungsentwurf, auf dem die Fortpflanzung also ein blutiges Gemetzel ist und nur einer der Fortpflanzenden übrig bleibt und so weiter.
Das heißt Nebenerwerbsgottheit? Er hat keinen eigenen Planeten sozusagen.
Ja, genau. Er arbeitet in Jovas Designabteilung und ist da zuständig, also zur Zeit, wo wir in die Geschichte einsteigen, zuständig für die Kreation von Meereslebewesen. Das ist eigentlich eine Degradierung für ihn gewesen. Vorher hat er sich auch mit höhergradigen Geschöpfen beschäftigen können, aber hat also da immer so ganz abgefahrene Ideen verwirklicht, die dann sich nicht wirklich als überlebensfähig entwiesen haben und arbeitet jetzt halt mit Teilaufgaben einer Schöpfung beschäftigt als Gott niederen Ranges sozusagen.
Wie ging es bei dir los? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, das war am Anfang eigentlich gar kein Buchprojekt. Es hat nicht als Buchprojekt angefangen. Mich hat das Thema immer interessiert, also seit ich damals das Studium hingeschmissen habe. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, weil mich diese Idee, die Erde so als quasi Computersimulation zu verstehen, als Computerspiel, dass sich irgendwelche Götter ausgedacht haben, habe ich mal mit diesem Gedanken so ein bisschen gespielt und angefangen, was aufzuschreiben dazu. Und dann kam immer mal wieder was dazu an einzelnen Textpassagen. Und irgendwann hatte ich so viel Material, dass ich dachte, jetzt wäre es eigentlich blöd, wenn ich da nicht irgendwas draus machen würde. Und dann habe ich eigentlich erst richtig angefangen zu schreiben, so vor 2 Jahren, mit der Idee, ja, ich mache das jetzt mal fertig, was immer das auch gibt hinterher. Ne?
Und aus den Fragmenten sozusagen hast du dann die komplette Story gewoben.
Oder ja, genau. Also die Sache ging also richtig los in dem Moment, wo mir denn der Plot selbst so klar wurde, wie sich die Geschichte entwickeln kann. Also so, man braucht ja immer so ein bisschen so einen dramaturgischen Leitfaden, an dem man sich dann abarbeiten kann. Und das war am Anfang noch nicht da, als ich angefangen habe. Und kam dann später dazu und dann wurde es auch für mich einfacher, da konsequent dran zu schreiben. Ja.
Und dann, wie kam es dann weiter zur quasi Prozess des Schreibens und dann zur Buchveröffentlichung? Wie hast du deinen Verlag gefunden und dass es dann jetzt auch rausgekommen ist, dieses Jahr?
Ja, ich würde mal sagen, vor allem Glück. Also das lässt sich nicht wirklich steuern. Mir haben auch viele Leute gesagt, die sich da schon länger tummeln in der Literatur, dass ich das eigentlich vergessen könnte, direkt als No-Name-Autor einen Verlag zu finden. Ich habe es trotzdem probiert, habe parallel aber dann auch Literaturagenten angeschrieben, weil mir immer gesagt wurde, das wäre irgendwie der aussichtsreichere Weg. Und ja, habe natürlich jede Menge Absagen auch kassiert. Und dann bin ich irgendwann auf den Satyr Verlag in Berlin gestoßen, der mir so sehr sympathisch war, einfach von seinem Portfolio her. Das ist ein kleiner, unabhängiger Verlag, der eigentlich aus der Poetry Slam Szene entstanden ist und auch viele Autoren aus dieser Szene unter seinem Dach hat. Und da stand zunächst mal auch auf der Webseite, bitte schickt keine Manuskripte. Ja, wir sind ein kleiner Verlag, wir veröffentlichen nur 8 bis 10 Bücher oder sowas im Jahr. Und ich war dann trotzdem so dreist, den Verleger anzumailen, habe gesagt, ja, habe ich gelesen, ihr wollt keine Manuskripte, aber wie findet ihr dann eure 8 bis 10 Autoren? Und ich wäre gerne einer davon und was ich denn tun müsste, ob ich einen Kuchen backen sollte oder einen Sitzstreik vom Verlagsgebäude machen oder so. Und ja, habe dann gar nicht damit gerechnet, dass so eine Antwort kam. Das hat dann auch ein bisschen gedauert und dann hat sich der Volker Suhrmann, der Leiter des Verlags, irgendwann gemeldet und gesagt, ja, er wäre interessiert und wir sollten uns mal treffen. Und da war er dann irgendwann in Stuttgart, weil er selbst auch als Poetry Slammer unterwegs ist. Und da haben wir uns das erste Mal dann getroffen, so ein bisschen abgetastet, ob das funktionieren könnte. Und dann hat es nochmal ein paar Wochen gedauert, bis die Zusage kam. Ja, und das war natürlich super.
Da schickt man natürlich nicht dann das ganze Skript hin, oder?
Nein, das üblicherweise wollen Verlage, wenn sie denn Manuskripte wollen oder anfordern, so eine Textmenge von 20 bis 30 Seiten. Anders können die das auch nicht verarbeiten. Also es muss offensichtlich so sein, dass die Verlagstische überquellen mit Manuskripten. Man fragt sich immer, wer das alles schreibt, aber offensichtlich schreiben mehr Leute, als man denkt. Und deswegen lesen die halt immer nur einen Teil und wenn sie dann nach 20, 30 Seiten nicht das Gefühl haben, da bleibe ich irgendwie dran hängen, da interessiert mich was am Stoff oder so, dann ist das auch erledigt.
Wann schreibst du am besten? Wie ist bei dir der Prozess? Bist du diszipliniert und hast einen 8-Stunden-Tag am Schreibtisch? Oder?
Ja, ich war lange Zeit eigentlich so ein Lust- und Laune-Schreiber. Das war dann sehr stimmungsabhängig und früher dachte ich auch immer, naja, das muss dann schon irgendwie einhergehen mit irgendeinem Musenkuss oder so. Das muss irgendwie eine Inspiration da sein und habe dann auch oft eher abends oder nachts geschrieben. Und als ich dann mit dem Buchprojekt jetzt angefangen habe, habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht. Ja. Und dann kennt man natürlich auch diese Aussagen anderer Autoren aus Interviews und so, die man liest oder hört, wo also professionelle Schriftsteller dann über ihre Arbeit berichten und dann auch erzählen, ja, dass sie einen ganz geregelten Arbeitstag haben und dann vormittags 2-3 Stunden schreiben, Mittagspause, nachmittags wieder und so. Und das konnte ich mir erst gar nicht vorstellen, habe es dann aber mal versucht, mich einfach dann also vor das leere Blatt gesetzt um eine bestimmte Uhrzeit und angefangen mit einem Satz irgendwie, habe mir nochmal kurz durchgelesen, was ich vorher gerade so bearbeitet hatte. Und das hat tatsächlich dann wunderbar geklappt. Also dann gibt ein Wort das nächste und man kommt dann plötzlich ins Schreiben und ruckzuck sind 1-2 Stunden wieder rum. Also das geht.
Und der Plot wächst und es kommt wirklich was bei raus auch. Ja, es ist nicht nur Blatt füllen, sondern auch
mit. Nee, Substanz. Es macht auch Spaß, weil man selbst teilweise überrascht wird von den Wendungen, die es nimmt. Also es gibt ja Schriftsteller, die ganz genau einen Fahrplan entwerfen, bevor sie ein Buch schreiben. Da sind also alle Handlungsstränge schon irgendwie vorgezeichnet und werden dann halt abgearbeitet. Und so schreibe ich nicht gerne. Also ich schreibe lieber so in so einem Flow und lasse mich auch von der Geschichte irgendwo hinführen und überraschen. Und teilweise war das bei dem Buch auch so, dass ich dann irgendwo gelandet bin, wo ich selbst dachte, ups, ja, das ist jetzt interessant.
Dass die handelnden Figuren ihr Eigenleben entwickeln, so ein bisschen auch?
Ja, auch. Also wenn man sich vorher überlegt, wer welche Rolle hat und die Charaktere ganz genau zeichnet, dann wird das ein bisschen steif, finde ich. Ja? Also ich lasse die Personen lieber in konkreten Situationen reagieren und versuche mich dann in der konkreten Szene, die ich schildere, so ein bisschen einzufühlen. Wie würde der jetzt reagieren als New Yorker Freak, der eigentlich dem totalen Hedonismus frönt, ja, und eigentlich nichts weiter will, als sich regelmäßig die Birne zudröhnen und Musik machen und ein bisschen zeichnen, ja.
Das ist der Auserwählte, den Teil vom Plot haben wir noch nicht so genau unter die Lupe genommen. Jess, Sohn von Jova, kommt wieder auf die Erde und soll einen finden oder hat einen zugewiesen bekommen auch, ne? Der findet ihn ja nicht, sondern...
Ja, er muss ihn finden. Der neue Joker ist vom Götterrat per Zufallsgenerator ausgewählt worden und zwar genau aus dem Grund, weil Jova gerne bescheißt und das will man damit verhindern und deshalb muss Jess auch, als er in New York ankommt, sich erstmal durchschlagen. Dabei hilft ihm der iGod, das ist sein kleiner Taschencomputer, den er mit hat, um sich zurechtzufinden, weil die Welt sich halt seit seinem letzten Besuch doch radikal verändert hat und er sich vorher nicht alles reinziehen konnte an Innovationen. Und mit diesem Gerät findet er dann halt auch den Weg zu Terry. Und Terry Broker ist halt eine weitere Hauptperson in diesem Buch. Ein denkbar, zunächst mal denkbar ungeeigneter Kandidat für die Rettung der Welt. Also ein Typ, der eigentlich sich wenig interessiert für die Dinge um sich herum und in seinem selbstgenügsamen kleinen überschaubaren Terry-Leben sich ganz wohl fühlt und auch erstmal gar keinen Bock hat auf diesen Job.
Aber dann kommt er irgendwie da rein. Ich glaube, es ist mal Zeit, dass wir eine Hörprobe von dir bekommen. Du hast das Buch dabei und einige exemplarische Szenen ausgewählt. Wo würdest du jetzt als erstes einsteigen?
Ja, vielleicht fange ich hier, zweites Kapitel ist das, glaube ich, mal an. Weil wir darüber gerade gesprochen haben, das illustriert das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen mehr, also diese Joker-Geschichte und auch eine der anderen Gottheiten kommt davor. Das Kapitel ist überschrieben mit Mission Incredible. Jeder Spieler hatte auf 10 Missionen einen Joker, was bedeutete, dass die Gottheit einen direkten Gesandten schicken durfte, der mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet werden konnte, über welche die anderen Geschöpfe nicht verfügten. Damit sollte es dem Spieler ermöglicht werden, bei allzu dramatischer Stagnation oder gar Rückentwicklung seiner Welt größere Bewusstseinskorrekturen bei seinen Premium-Geschöpfen, den Hoffnungsträgern seiner Zivilisation, zu bewirken. Aber auch das funktionierte nicht immer im Sinne des Spielers, wie Paar gerade anhand meiner Mission erleben musste. Seinen Joker hatte Jova also verspielt und war damit zur Lachnummer der Konkurrenz geworden. Ein Weisheitslehrer, ich, kam zum Einsatz, wurde nach allen Regeln irdischer Zimmermannskunst als Möchtegern-Erlöser aufgehängt, die Erinnerung an ihn auf Boulevardniveau kultiviert, um so in seinem Namen noch toller wüten, brandschatzen und marodieren zu können. Wenn sich die Götter in letzter Zeit am Tresen ihres Stammuniversums trafen, war diese Story stets der ganz große Brüller. Jova hat's bei seinen Kreaturen zum Sadomaso-Daddy gebracht, feigsten manche. Erst lässt er sein eigenes Balg aufknüpfen, um sein Mütchen zu kühlen, und dann soll dieses Schlachtfest auch noch von unendlicher Liebe künden. Das ist echt die schrägste Religion, die je zusammengestümpert wurde, ätzte Rocco, Paas Busenfeind unter den Gottheiten. Und dann wundert er sich, dass seine Sieler vor lauter Selbstzerfleischung nicht mal den Sprung zum gelassenen Nihilismus schaffen. Rocco hatte gut reden, sein Beitrag zum Creation Cup lag ziemlich weit vorne in den Zwischenwertungen. Die Wesen, die seine Welt bevölkerten, hatten nach den üblichen Kämpfen ums nackte Überleben recht schnell erkannt, dass sie sinnlose Existenzen in einem unergründlichen Dasein waren und es wenig Sinn machte, sich über das hinaus zu wünschen, was nun einmal nicht von der Hand zu weisen war. Ihnen war bewusst, dass alles, was sie je besitzen konnten, der geile Augenblick war und während Paars lausige Kreationen sich ununterbrochen gegenseitig in ein Jenseits schickten, das sie sich selbst zusammengereimt hatten, waren Roccos Siedler emsig damit beschäftigt, einen geilen Augenblick nach dem anderen zu erhaschen. Paars Fehlschluss war, auf den Krieg als Vater aller Dinge zu setzen, wie es einer der talentierteren Premium-Siedler seiner Schöpfung später treffend erkannt hatte. Doch leider zeigte sich der Krieg außerstande, etwas anderes als Krieg hervorzubringen. Aller Gehirnschmalz seiner höher entwickelten Kreaturen, bei diesem Begriff würde Rocco einen seiner gefürchteten Lachkrämpfe kriegen, floss in Technologien, die Behaglichkeit und ein komfortables Leben für die Siedler nur als Nebenprodukt abwerfen, im Kern aber ausschließlich auf die noch raffiniertere Vernichtung der eigenen Lebensgrundlagen ausgerichtet waren. Roccos Premium-Geschöpfe waren hingegen zu Paars großem Erstaunen bei aller Friedfertigkeit nicht weniger innovativ als seine eigenen. Im Gegenteil, sie taten und ersannen alles nur denkbar Mögliche, um geile oder wenigstens lustige Augenblicke zu erzielen. Und weil sie einander dazu brauchten, gingen sie im Gegensatz zu Paars Rabauken sehr behutsam miteinander um. Spaß, so viel war ihnen klar, konnte man nur zusammen haben. Und so war ihr Begriff von Fortschritt von der Vorstellung geprägt, dass alles, was dem Erleben lustvoller Augenblick im Weg stand, überwunden werden musste. Auf verpestete Strände und überhitzte Meere hatten Roccos Geschöpfe beispielsweise überhaupt keinen Bock. Und das nicht nur, weil sie samt und sonders begeisterte Surfer waren, sie liebten außerdem Sonnenuntergänge, Strandpartys und Häuser am Meer für alle und hatten keine Lust, sich den Genuss all dessen durch trübe Gedanken an einen absurden und teuflischen Preis all ihres Überflusses madig zu machen, wie es bei Paars Kreaturen die Regel war.
Da sieht man die Unterschiede. Thomas Zippel liest aus seinem Buch Spielt noch einmal Gott die verschiedenen Wettbewerbsbeiträge in der großen Schöpfersimulation, gehen da eben auseinander mit Rocco und Jova. Und da kommt natürlich auch immer wieder dann die Kritik durch an der Religion heute. Also es ist eine Satire, aber natürlich geht es da wirklich auch um ernste Themen, was Religion macht. Du hast gesagt, du hast Theologie studiert, ist aber dann irgendwann hingeschmissen, weil du, warum war das so?
Ja, weil ich mich verarscht gefühlt habe. Also ganz einfach. Ich habe mehrere Jahre an staatlichen Universitäten Theologie studiert und der Witz bei diesem Studium ist, dass man dann, nachdem man also an staatlichen Universitäten wissenschaftlich gearbeitet hat, die Prüfung, das erste Examen vor einem kirchlichen Prüfungsausschuss ablegt. Das geht eigentlich gar nicht. Das ist so, wie wenn du Finanzwirtschaft studierst und dann hinterher von der EZB geprüft wirst oder so. Das war in meinem Fall dann auch ein bisschen dramatisch, weil ich habe im ersten Schritt des Examens, wo es darum ging, eine große wissenschaftliche Hausarbeit zu schreiben und eine Predigt und so weiter, da habe ich Themen gekriegt, die bei mir wunde Punkte berührt haben, die schon während des Studiums so gegärt hatten. Und als ich die Aufgaben dann gelesen hatte, war mir klar, also ich habe jetzt die Wahl, ich schreibe das entweder so, wie ich es verantworten kann, aufgrund dessen, was ich gelernt habe, oder ich schreibe es so, wie ich weiß, dass es gehört werden will. Ja. Und das passte überhaupt nicht zusammen, das war mir klar. Ich habe mich dann für erstere Variante entschieden und habe dann da halt versucht, das auch so gut ich es eben konnte, wissenschaftlich zu untermauern, zu welchen Ergebnissen ich da kam. Und habe dann alsbald einen Brief bekommen vom Oberkirchenrat. Ich war damals in der Rheinischen Landeskirche eingetragen, weil die unter linken, fortschrittlichen Theologiestudenten immer noch so als die offenere Variante in Deutschland galt. Also Württemberg wäre völlig undenkbar gewesen. Und ja, dennoch bin ich da zum Oberkirchenrat nach Düsseldorf geladen worden und es war ein älterer Herr, der eigentlich sehr wohlwollend war, der ein Vier-Augen-Gespräch mit mir hatte. Und der hat mir dann, was er eigentlich gar nicht gedurft hätte, die Benotung auch meiner großen Hausarbeit genannt und die ging halt radikal auseinander. Es waren drei Prüfer jeweils, von einer 1- bis zu einer glatten 6. Und das hätte ich natürlich anfechten können, das geht gar nicht. Er hat mir davon abgeraten und hat so versucht, sich ein bisschen väterlich dazu gebärden, hat mir dann auch gesagt, was einer der Prüfer, das war ein emeritierter Pfarrer, unter die Arbeit geschrieben hatte. Und das war eben dieser Ausspruch, dieser Mann darf niemals auf eine Kanzel gelangen. Und da dachte ich, ups, jetzt hast du da so und so viele Jahre studiert, ja, und 3 tote Sprachen gelernt und eingeübt, wie man wissenschaftlich diese Texte herleitet, versteht, wie die entstanden sind, wie die sich aufgebaut haben, wie die auch manipuliert worden sind und so weiter. Und jetzt sitzt da irgendwie so ein Kirchentyp vor dir und sagt dir, das geht nicht, ja, was du da an Ergebnissen präsentierst. Und auf der Rückfahrt dann von diesem Termin im Zug war mir dann klar, also ich werde den Rat nicht befolgen und nochmal zur Prüfung antreten, sondern für mich war klar, das ist nicht meine Zukunft mehr. Und ja, hab dann einen anderen Weg eingeschlagen.
Was waren das für Wundepunkte dann bei dem Thema?
Ja, das war vor allem, dass ich schon eine ganze Weile im Studium zu knabbern hatte an eigentlich dem Kernstück der christlichen Dogmatik, sei es jetzt katholisch, evangelisch. Da geht es ja um dieses Erlösungsopfer, ja? Also um diesen Opfertod Jesu. Und für mich war es einfach eine große Zumutung, akzeptieren zu sollen, dass ich an einen Gott glauben soll, der das nötig hat. Ja? Der also seinen eigenen Sohn, wie es ja beschrieben wird, da dem die Knochen brechen lässt und ihn elendlich verrecken lässt, damit er mir verzeihen kann. Und meine persönliche Reaktion darauf war dann immer so gefühlsmäßig, nee, da schmor ich doch lieber in der Hölle, ja, als diesen Erlösungskuhhandel mitzumachen. Und dann hat sich eben in der wissenschaftlichen Arbeit auch herausgestellt, dass diese ganzen Stellvertreter-Erlösungstheorien, die Jesus anhängen, dass die also spätere Kreationen sind. Und die wahrscheinlichste Variante, da kann eigentlich kein ernsthafter, seriöser Neutestamentler widersprechen, dass Jesus selbst höchstwahrscheinlich keinen dieser Hoheitstitel für sich selbst in Anspruch genommen hat. Also er hat nicht von sich selbst behauptet, ich bin das Sühnopfer oder ich bin der Erlöser, der für euch sterben muss, sondern das war eigentlich eine sehr irdische, weltzugewandte und auch sozial orientierte Geschichte, die ihn angetrieben hat. Und das hat man hinterher dann eben umgewandelt in dieses Stellvertretungsopfer. Das ist ja ein Motiv, was in allen Religionen vorkommt. Die einen opfern Schafe, die anderen Hühner und die Christen opfern halt Gottes Sohn, ja. Und das hat mich dann darin bestärkt, dass ich gesehen habe, das ist eigentlich alles kirchliche Kreation. Damit hat man was erfunden, was irgendwie genial ist. Also es ist eine geniale Art von PR, die da entstanden ist. Aber es ist nicht haltbar wissenschaftlich und es ist auch nicht sympathisch.
Warum?
Warum nicht sympathisch? Ja, eben, weil ich diesen Preis nicht bereit bin zu zahlen. Also ich habe immer so die Haltung für mich gehabt, wenn ich was ausgefressen habe, dann halte ich lieber selbst dafür meinen Kopf hin, ja, und sehe nicht gerne zu, wie jemand anders das für mich regelt. Und genau das ist ja der Kernpunkt, der einem da mit diesem genialen Erlösungsangebot gemacht wird. Also jemand anderes hat die Dinge für dich in Ordnung gebracht, ja, hat zwar ein bisschen wehgetan und tödlich geendet, aber du brauchst dich darum jetzt nicht mehr zu kümmern. Also dein Seelenheil, dein Paradies, Aufenthalt und so weiter, alles geregelt, gebucht. Du musst jetzt nur noch glauben. Ja? Und das eben ist hauptsächlich auf Paulus zurückzuführen, der da auch ganz andere Positionen vertreten hat als zum Beispiel andere Autoren im Neuen Testament. Jakobusbrief gibt zum Beispiel, der ganz klar sagt, dass Glaube allein nicht reicht, dass es schon darauf ankommt, was man macht, wie man lebt, was man tut, die Werke, ja, ob man sich um seinen Nächsten kümmert oder nicht. Und das ist sehr nah an dem, was Jesus wollte, dran. Und Paulus hat es halt sehr apodiktisch festgestellt, es kommt allein auf den Glauben an. Alles andere ist geregelt. Und das ist natürlich ein super Deal. Ja? Also ich muss nur Kirchenmitglied sein, diesen Glauben quasi unterschreiben und dann bin ich fein raus.
Also damit konnten Sie dann leichter auch Anhänger gewinnen, die Kirchen? Ist es dann so ein bisschen...
Ja, deswegen sage ich ja ganz bewusst, dass Religion ist eigentlich in erster Linie meiner Meinung nach die früheste Form von PR. Also da geht es wirklich um Public Relations. Da geht es darum, eine Botschaft zu kreieren und so zu formulieren, dass sie möglichst erfolgreich sich verbreiten lässt und die Leute mit einer großen Akzeptanz antworten. Und noch dazu ist Religion natürlich ein geniales Produkt auch. Man muss nichts herstellen, man bietet eine Wahrheit an, die irgendwie dogmatisch zusammengebacken wurde, und das korrespondiert mit dem mehr oder weniger wohl allgemeinmenschlichen Bedürfnis, Antworten zu kriegen auf diese berühmten Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich und so. Und diejenigen, die im Laufe der Geschichte darauf Antworten hatten, ja, und diese Antworten angeboten haben, die hatten natürlich eine wahnsinnige Macht immer. Egal, ob das jetzt der Islam ist, das Christentum, das Judentum, jede andere Religion funktioniert im Prinzip gleich. Die Verarschung ist dieselbe. Also du gibst, der Deal ist, du gibst ein bisschen Verantwortung ab oder auch relativ viel Verantwortung, je nachdem, wie man es will, und kriegst dafür eine wohlfeile, mundgerechte Wahrheit geliefert. Ja. Und das funktioniert gut. Die Leute, die das dann dieses Machtmonopol, dieses Wahrheitsmonopol beanspruchen, waren im Prinzip immer große Unternehmen. Also Global Player schon ganz früh teilweise. Das Christentum ist einer der ersten Global Player. Ja. Und das konnte man dann auch in andere Kulturkreise weitertragen. Musste man vielleicht mal ein bisschen anpassen und so, um die Leute abzuholen. Aber daraus wurde ganz viel Macht begründet und natürlich auch ein wahnsinniger Reichtum. Das darf man nicht unterschätzen. Also die Kirchen sind ja in Deutschland immer noch der größte Grundeigentümer, ja, und haben ein irres Vermögen auf der Seite.
Und sie liefern immer noch Wahrheiten, ob gefühlt oder echte. Und das ist ja dann auch wieder das Thema im Buch, worauf wir dann nach der nächsten Musik zurückkommen und nochmal dann auch der historische Jesus und aber auch der Jazz im Buch und der neue Erlöser, wie die mit der Wahrheit umgehen und was sie da so veranstalten. Daraus aus dem Buch hören wir dann auch nochmal mehr nach dem nächsten Song von Reverend Beatman. Das ist ein Rock'n'Roll Reverend, hat nichts mit irgendeiner Kirche zu tun, außer vielleicht der Kirche des Rock'n'Roll. Und er hat einen Song gemacht, der heißt Jesus Christ Twist. Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag, zu Gast Thomas Zippel, Autor des Buches Spiel's noch einmal Gott. Es geht um die Computersimulation der Schöpfung und die Erde ist alles nur ein großes Spiel, aber es geht darum auch um Gewinn, um den Wettbewerb und um den Joker Jess, der Gottes Sohn ist, der Jehovas Sohn ist und der mit Terry sich dann aufmacht, die Welt zu retten. Und da ist auch die Wahrheit, die du eben angesprochen hast, die Religionen immer anzubieten haben, ein wichtiger Faktor, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Wie hast du die Wahrheit dann oder da als dramaturgisches Mittel auch in deine Story einfließen lassen, das Thema?
Ja, das war für mich irgendwie schon länger so ein ganz wichtiger Gedanke, dass ich mir immer wieder überlegt habe, also der Zustand der Welt, so wie wir ihn vorfinden, und der ist ja durchaus beklagenswert in vielen Punkten, hat eigentlich wenig damit zu tun, dass wir die Wahrheiten nicht kennen würden. Also ich denke mal, dass jedem, auch dem übelsten Banker oder Börsenbroker oder raffgierigen Globalunternehmer klar ist, dass Nachhaltigkeit keine gute Sache ist und absolut unverzichtbar eigentlich, weil die Ressourcen begrenzt sind und so weiter, und dass es wenig Sinn macht, ganze Biotope oder den Amazonas-Urwald oder sowas abzuholzen. Das ist, hat nichts mit Glauben zu tun, da gibt es Fakten drüber. Und trotzdem gibt es genau diese Phänomene, dass das gemacht wird. Also wir vermüllen das Meer, wir vernichten die Arten, wir holzen den Urwald ab, ja, und vieles mehr. Und Das ist im Prinzip nicht erklärbar, wenn man das nicht als dualistisches Phänomen sieht. Also damit arbeitet Religion ja auch oft, ne? Teufel, Gott und so weiter. Und wenn man die Wahrheit mal so als das göttliche Prinzip sieht, mit der man eigentlich die Dinge gut regeln könnte, dann steht dem ja was gegenüber, was das verhindert. Und das ist aus meiner Sicht ganz einfach dieses ebenfalls sehr, sehr starke menschliche Grundbedürfnis der Gier. Ja. Und Gier ist offensichtlich so stark, dass es möglich ist, das Wissen um die Folgen von dem, was man gerade tut, auszublenden und es trotzdem zu tun. Ja. Und deswegen fand ich es interessant jetzt bei der Überlegung hier, wie kann denn die Rettung der Welt aussehen? Für mich war ja klar, dass es nicht wieder darum gehen kann, irgendwen ans Kreuz zu nageln oder irgendwie die Treppe runterzuschubsen oder sowas, damit alle anderen erlöst sind. Und insofern kam mir dann die Idee, dass eigentlich es nur darum ginge, dass in diesem Dualismus Wahrheit, Gier eine Entscheidung fallen muss. Also da muss irgendwas passieren, dass die Wahrheit so stärkt, dass dieser Kampf endlich mal für die gute Seite ausgeht. Ja. Und daraus hat sich dann der weitere Plot entwickelt, dass eben Terry auch durch seine Familiengeschichte gewisse Möglichkeiten hat, im Medienbereich was zu machen und dass er dann auch eine spezielle Joker-Gabe sich mit seinen Freunden zusammen überlegt. Die müssen ja eine Weile brainstormen, weil es denen auch nicht gleich klar ist, wie das funktionieren kann. Und dann kommt irgendwann diese Idee, dass es halt gut sein könnte, wenn Terry nicht mehr belogen werden kann. Ja. Und zu den Regeln für diesen Joker, muss man sagen, gehört aber, dass diese besonderen Fähigkeiten, die auch Jesus hatte, Brot vermehren, Wasser zu Wein und so weiter, dass diese Fähigkeiten nicht den großen Lauf der Dinge beeinflussen dürfen. Ja, das wären unerlaubte Eingriffe in die natürliche Entwicklung. Sie dürfen nur so ein bisschen ja, die Leute verblüffen, ja, dass man mal besser hinhört oder so. Und sind auch nicht übertragbar. Also, und das ist das Problem nachher, was auch diese Freunde in dem Buch lösen müssen. Wie kann man das trotzdem global einsetzen? Jedenfalls in Kombination mit Terry und dieser Wahrheitsgabe, die er hat, dass man ihn nicht mehr belügen kann, entsteht da halt eine neue Medienszene und eine gewisse Dynamik auch für die Wahrheit, die dann plötzlich unwiderstehlich ist, für jeden zumindest, der mit Terry redet. Ja. Und es versteht keiner der Leute, die mit ihm redet, was da passiert, aber jeder hat blöderweise das unbedingte Bedürfnis, die Wahrheit zu sagen.
Und dann ist kein Lügen mehr möglich und die Lüge war eigentlich immer hinter der Gier quasi versteckt.
Ja, genau. Hat sich mit der Gier getarnt, sozusagen.
Und dann kommen die unangenehmen, peinlichen Wahrheiten auf den Tisch. Ich würde sagen, wir hören noch mal ein Stück aus dem Buch raus. Du suchst irgendwas aus.
Ja, vielleicht um Terry noch mal so ein bisschen als Person greifbarer zu machen. Er wird hier in dem Buch eingeführt in einem Kapitel, das überschrieben ist mit Terrys Erwachen, wie er es selbst in einem seiner Comics darstellen würde. Also Terry ist von Beruf Underground-Comiczeichner. Und wir stellen uns jetzt in diesem Kapitel vor, wie Terry selbst sein Erwachen in einem seiner Cartoons darstellen würde. Terrys Tag beginnt mit einem Massenmord. Das gewaltige Gähnen, das seinen Mund nach 6 Stunden komatösen Schlafes erstmalig wieder weit öffnet, bedeutet den Tod für den kompletten Fliegenschwarm, der sich mit dem ersten Sonnenlicht über Terrys unrasierter Fresse versammelt hat, um in den süßlich-käsigen Ausdünstungen zu schwelgen, die seinem verschwitzten Gesicht entströmen. Einige von ihnen landen direkt in jenem Schlund, dem die Wolke giftiger Gase eben entwichen ist, was Terrys Aufwachen etwas beschleunigt. Sein Kiefer schnappt bärenfallenartig zu, ein kurzes Schlucken, gefolgt von einer noch halb geträumten Verfluchung irgendeiner Nutte, Terry Broker erwacht. Er kratzt sich kurz den verfilzten Schädel und wirft einen Blick wie eine Billardkugel durch den zugemüllten Raum, nein, wie eine Flipperkugel eher, denn er prallt zunächst auf den Haufen schmutziger Wäsche, dessen stetes Wachstum nur gebremst wird durch das beschränkte Sortiment an Klamotten, wird von dort weggeschleudert zu Stapeln alter Zeitungen und Magazine, die eine kleine Hügelkette auf dem Fußboden bilden, wird von dort zum Schreibtisch katapultiert, dessen Leimholzplatte sich zwischen zwei Holzböcken durchbiegt, vom Chaos darauf abgestoßen und von der vergilbten Fensterscheibe direkt zwischen Terrys Schenkel zurückgeschleudert, die gar nicht daran denken, flippermäßig dagegen zu halten, denn dort hat er gerade wohlwollend seine Morgenlatte entdeckt, die ihm signalisiert, dass der gute alte Terry noch Leben in sich trägt. Er lässt seine fleischige Hand dort unten den Morgenappell abhalten, sein Kopf ist voll von Wix-Bildern, die er nur abrufen muss, um die Truppe aufzumischen. Es sind diffuse Collagen aus Ärschentitten, feuchten Haarbüscheln und ihm, Terry, der es irgendeinem Fleisch so richtig besorgt. Die Fanfare gelingt, ein erster Triumph, der Tag nimmt Kontur an. Als er sich aufrichtet, erhebt sich ein struppiger Hund in der anderen Ecke des Zimmers, schlurft mit eingezogener Rute auf sein Herrchen zu, dessen Schwanz inzwischen wieder zu einem hässlichen Wurmfortsatz degeneriert ist und leckt ihm die Füße. »Na, du Sack«, raunzt Terry zärtlich, »wenn ich dich doch nur dazu kriegen könnte, deine Zunge mal richtig einzusetzen.« Er krault der Töle das stumpfe Fell und stößt sie dann unsanft zur Seite. Der hungrige Köter muss warten, sein Gebieter verspürt selbst Hunger und ahnt, dass der neurotisch greinende Kühlschrank dieses Problem nicht wird lösen können. Die aufgerissene Tür offenbart wenig faszinierende Einblicke in fremde Lebenswelten, Biotope, die sich erfolgreich der Nahrungskette entzogen haben. Nur eine dieser unbeseelten Routinen, Terry weiß, dass ein Kühlschrank nur als Zwischenlager auf dem Weg zum Mülleimer dient, dazu da Pizzareste, halbgegessene Burger und Bier zu beherbergen, nur letzteres noch ernsthaft für den Genuss bestimmt. Eine filterlose Zigarette schlägt den ersten Hungersturm erfolgreich nieder, ein kurzer Schluck aus der angebrochenen Whiskyflasche neben dem Bett gegen den fauligen Geschmack im Mund.
»Desinfektion ist alles«, grummelt Terry,
wirft sich den speckigen Ledermantel über, stopft sich das Shirt in die Hose und schließt den Gürtel über einen Bauch, der von viel schlechter Ernährung kündet. Ein kurzer Blick in den halbblinden Spiegel bestätigt ihm, dass es nicht zu verbessern gäbe. Er alarmiert den Köter mit einem kurzen Pfiff, schnappt sich seinen ausgebeulten Rucksack, die Tasche mit der Gitarre und stopft die Schlüssel in die Tasche, verlässt die Wohnung.
Terrys Erwachen. Das ist der Erlöser, der aus dem Buch Spielt's noch einmal Gott von Thomas Tippel. Der ist ein Freak, wie er Jesus damals auch war, von der historischen Person her. Schon ein bisschen mehr Freak.
Ja, schon freakiger in dem Sinne, in dem wir das heute so vielleicht verstehen. Also nicht nur ein Außenseiter, sondern jemand, der eben so sein Ding durchzieht und diesen strengen hedonistischen Ansatz lebt, also es sich gut gehen lässt, von allem zu viel Essen, zu viel Drogen, zu viel Zigaretten, zu viel Frauen, das Ganze halt übertreibt und in der Übertreibung halt irgendwie seine Befriedigung sucht, ja. Und insofern, in dem Punkt, glaube ich, unterscheidet er sich schon deutlich von dem historischen Jesus, sofern man das so genau sagen kann. Es gibt gar nicht so viele Stellen im Neuen Testament, die tatsächlich uns was von der historischen Person erzählen. Das meiste ist spätere Theologie, die dann dieser Person angebappt wurde. Aber von dem, was man weiß, war das diese Bewegung, die er da angeführt hat, eher eine proletarische Bewegung. Also das waren einfache Leute, die ihm gefolgt sind und die er angesprochen hat. Und es ging auch um die Nöte und Sorgen dieser Leute speziell. Also Jesus war ja Jude und ist es auch Zeit seines Lebens geblieben, hat von sich aus keine neue Kirche gegründet und auch nichts hinterlassen, schriftlich oder sonst wie, aus dem hervorgegangen wäre, dass man das dringend tun muss. Also er hat im Prinzip nur sich aufgelehnt gegen eine Form von dogmatischem Judentum, abgehoben von den kleinen Leuten, die er damals vorgefunden hat.
Und daraus hat dann Paulus, siehst du, als Hauptursache, aber na, die ganze Institution Kirche sind ja sehr viele Personen gewesen, dann das gemacht, wie wir die Kirche heute kennen, oder auch die Zwischenstufen dann mit den Kreuzzügen. Aber du würdest immer noch der Kirche auch diese Brutalität auch und Teil dieser Giermaschine auch mit unterstellen?
Ja, ich meine, diese grausamen Episoden der Kirchengeschichte sind ja wohl hoffentlich vorbei seit geraumer Zeit. Also da müssen wir uns jetzt in der Gegenwart ja wenig vorwerfen. Deswegen kann man auch immer so schön über den Islam schimpfen, die das alles noch durchmachen, was wir schon hinter uns gebracht haben, erfolgreich. Aber diesen Begriff Giermaschine, den du gerade verwendet hast, den finde ich eigentlich sehr treffend. Genau in dieser Maschine oder mit dieser Maschine arbeitet Kirche natürlich nach wie vor. Also ich finde es aus meiner heutigen Sicht einigermaßen unverständlich, wie Leute, die ja alle dasselbe studiert haben, im Prinzip wie ich, immer noch in der Lage sind, diesen Blödsinn weiter zu verkaufen. Ja? Also die wissen alle, dass das so nicht ist. Und wenn man theologische Bücher liest, dann ist das auch teilweise von einer unfreiwilligen Komik. Jetzt gerade, als ich von der Leipziger Buchmesse zurückkam, wo ich gelesen habe und das Buch vorgestellt habe, saß neben mir im Flixbus ein Tübinger Theologie-Professor, nehme ich mal an. Also ich habe das erst mitgekriegt, nachdem ich irgendwann einen Blick auf seinen Laptop werfen konnte, in dem er gerade ein Buch von sich wohl redigiert hat oder einen Aufsatz oder sowas. Und habe da all diese schwammigen Formulierungen so wieder mit aufgeschnappt, mit denen sich die Theologie durchschlägt und es bis heute immer noch erfolgreich schafft, die Leute zu überzeugen, trotz Aufklärung. Also.
Und wie stehst du dann Leuten gegenüber, denen der Glaube irgendwie auch Halt gibt in ihrem Leben?
Tolerant. Also absolut. Der Denkfehler besteht grundsätzlich darin, dass man irgendwann zu der Überzeugung kommt, ist zu sagen, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Also hier endet das ganze Projekt Schöpfung an diesem Punkt. Und das ist eine Nummer, die schwer nachvollziehbar ist. Denn wenn ich das ernst nehme, muss ich sagen, das ist aber jetzt suboptimal als Endprodukt. Ja? Das hätte doch irgendwie besser gehen müssen. Und insofern sehe ich das eher so, ich habe das in meiner eigenen Evolutionstheorie, die Evolution hat im Menschen biologisch ihre Grenze erreicht, also es entstehen keine Fortpflanzungsvorteile mehr durch das breitere Kreuz oder die schnelleren Beine oder stärkeren Arme oder so. Insofern hat die Biologie das Feld des Physischen verlassen und ich bin davon überzeugt, dass er sich stattdessen auf die Ebene des Geistigen verlegt hat, ja. Und wir noch lange nicht am Ende sind. Ich sehe uns als Menschen also erst auf dem Weg zum Menschen. Also das ist für mich ein Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Und damit kann ich dann auch das Phänomen Religion ganz gut einordnen, weil die Menschheit, wenn ich sie als Gattung jetzt entwicklungsgeschichtlich vergleiche, zum Beispiel mit einer Einzelbiografie, dann macht sie in dieser Evolution des Geistes ähnliche Entwicklungsstufen durch. Und nach diesem Modell oder Gedanken sehe ich uns Menschen derzeit, in der Jetztzeit, eigentlich in so einer Übergangsphase von der Kindheit zur Pubertät. Und Religion steht für mich für die elterliche Autorität in der Kindheit, die dir sagt, wo es lang geht, die dir Sicherheit gibt, Geborgenheit. Natürlich funktioniert es für die Leute, die sich darauf einlassen und es bleibt ihnen auch unbelassen, ja. Aber es ist halt etwas, was man dann in der Pubertät spätestens bei einem Reifeprozess, der auch für die Menschheit unbedingt nötig ist, denke ich, abschütteln muss und sich von diesen Autoritäten lösen muss. Das ist nur teilweise bisher passiert. Die Aufklärung war da so ein Ansatz, aber hat ja noch lange nicht die ganze Welt erreicht, wie wir wissen. Und da muss noch viel passieren, bis wir dann wirklich voll pubertierend uns aller Autoritäten entledigen, die unseren Geist irgendwie klein machen.
Kann auch noch viel ausprobieren und auch ein paar Fettnäpfchen nochmal betreten, ein paar Mal scheitern.
Auf jeden Fall.
Das ist jetzt, das sind ja schon auch starke Worte, starke Kritik an der Institution, aber verpackt auch in eine gute Story, in einem Buch. Wie waren denn die Reaktionen? Lesen Kirchenvertreter solche Bücher dann überhaupt?
Offensichtlich tun sie das. Also vor ein paar Tagen hat mich eine Rezension erreicht aus Österreich von einer Publikation. Ich weiß leider weder den Namen der Publikation gerade noch, um welche katholische Institution es da ging. Auf jeden Fall war es eine katholische Institution, die in ihrer Veröffentlichung da auf das Buch hingewiesen hat. Das war etwas nebulös, diese Rezension, aber es sind halt Theologen, da wundert mich das nicht. und ansonsten aber durchaus wohlwollend. Und dann habe ich noch eine schöne, ein schönes Feedback gekriegt. Ich war jetzt vor ein paar Wochen mal für 2 Tage im Krankenhaus und da kam in dieser Zeit so eine Klinikseelsorgerin vorbei und hat so mit dem Patienten gesprochen und auch mit mir. Ich habe ihr dann von dem Buch erzählt und sie fand das sehr interessant, hat sich das notiert. Und jetzt 4 Wochen später oder sowas kriege ich einen Anruf und da war diese Frau dran und fragte, ob ich mich noch erinnern würde an sie. Und ich sagte, ja, ja. Und sie sagte, ja. Das Buch hätte sie sich gekauft dann anschließend und auch gelesen. Und natürlich würde sie ihre Weltanschauung da überhaupt nicht wiederfinden. Sie ist also Pastorin eigentlich. Aber es hätte sie trotzdem gut unterhalten und sie hätte auch gute und wichtige Gedanken drin entdecken können und so weiter. Und das wollte sie mir einfach mitteilen. Das fand ich total nett.
Wie geht weiter bei dir? Hast du nächstes religionskritisches, satirisches Projekt am Start? Oder du hast gesagt, ne, dein erstes richtiges Buch und so. Bleibst du jetzt auf dem Dampfer?
Das weiß ich noch gar nicht definitiv. Also ich möchte mich eigentlich auch nicht auf dieses Genre jetzt festnageln lassen und jetzt, selbst wenn das Buch jetzt sich als Erfolg im gewissen Rahmen erweisen würde, wäre das jetzt kein Grund, da in der Richtung gleich noch was zu schreiben oder so. Ich habe eigentlich sonst immer parallel verschiedene Stoffe, an denen ich arbeite. Und bin gerade noch nicht so weit, dass ich jetzt die Entscheidung treffen würde, das mache ich jetzt fertig, so wie ich es bei dem irgendwann gemacht habe. Das wird irgendwann in den nächsten Wochen passieren müssen. Also das habe ich mir vorgenommen, das will ich so. Aber es kann auch was ganz anderes sein. Also ich arbeite immer an unterschiedlichen Sachen und das muss nicht unbedingt was mit Religion zu tun haben. Vielleicht wird das immer ein bisschen reinspielen. Es muss auch nicht unbedingt immer witzig sein. Also entscheidend ist für mich, dass ich Lust bekomme, das fertig zu machen.
Dann wünsche ich dabei viel Erfolg und gutes Gelingen. Danke, dass du da warst.
Ja, danke auch euch für das Interesse.
Thomas Zippel spielt noch einmal Gott im gut sortierten Buchhandel überall, ne, zu kaufen und zu finden. Der Satyr Verlag und natürlich auch gibt es eine eigene Webseite igod-web.de, wo es noch ein paar Gimmicks gibt, sieht man dann den iGod.
Ja, man lernt so ein bisschen die Protagonisten kennen, wenn man sich dafür interessiert und so ein bisschen so grob den Plot der Geschichte und kann sich dann entscheiden, ob man es lesen möchte.
Und kann das Ganze kann er auch nochmal als Comic rauskommen dann, wenn der Comic schon Thema ist.
Wer weiß.
Und Reggae und Dub spielen auch eine große Rolle. Wie bist du darauf gekommen, weil es auch so ein bisschen religiöse Musik ist?
Ja, weil es eine religiöse Musik ist und weil ich auch viele Freunde aus dieser Szene habe und das ist dann damit eingeflossen und auf dieser Webseite dann sind auch Freunde von mir aktiv gewesen, die zusammengebaut haben. Der Tobi Ludwig zum Beispiel, dem ich sehr dankbar bin für die Zeichnung. Der ist eigentlich aus der Sprayer-Szene hier in Tübingen und der hat das ganz toll gemacht, finde ich.
Vielen Dank, Thomas Zippel. Das war das Lokalmagazin live am Freitagvormittag von 10 bis 12 in der Wiederholung. Dann nochmal am Samstagmorgen zwischen 6 und 8 und alle Wortbeiträge, auch das Interview in voller Länge und die Ausschnitte aus dem Buch nachzuhören und herunterzuladen auf der Webseite wüste-welle.de. Wir sind am Montag wieder live für euch da, dann zu Gast die Band Man Is On Fire. Da haben wir ein bisschen Live-Musik und hier gibt's nochmal Musik. Dub von den Twinkle Brothers, der Kingdom Dub.